von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. August 1992.
Ja, willkommen zum heutigen Montagesinfo, zum überraschenden Montagesinfo, denn bis heute Mittag um eins war eigentlich noch gar nicht klar, dass wir heute Abend ein Info machen werden, deshalb für einige von euch auch überraschend jetzt eine zusammengewürfelte Montagsredaktion zu hören. Erst heute Mittag hatte sich nämlich herausgestellt oder haben sich genug Leute gefunden, die heute über einige Ereignisse vom Wochenende berichten werden. Ursprünglich war die Idee hier in der Inforedaktion, dass ab nächste Woche, ab Ende August, nämlich montags, zumindest ein politisches Presseinfo gebracht werden soll mit einigen aktuellen Beiträgen. Aufgrund der Ereignisse vom vergangenen Wochenende, ich spiele auf Rostock an, haben wir uns jedoch entschlossen, schon heute damit mit einer etwas kontinuierlicheren Infoarbeit wieder anzufangen. Vorab jetzt von diesem Sponti-Info die Themen erstmal eine Themenübersicht.
Einigkeit.
Gibt es innerhalb der verschiedenen kurdischen Befreiungsorganisationen zumindest über deren Ziel, nämlich einen unabhängigen kurdischen Staat. Am vergangenen Sonnabend wurde unter anderem dafür demonstriert. Ein Interview.
Einigkeit.
Unter deutschen Politikern in der Bewertung der Ausschreitungen gegen die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Rostock vom vergangenen Wochenende. Parteiübergreifendes Verständnis für die militanten Steinewerfer nämlich. Ein Bericht.
Einigkeit.
Auch innerhalb der Badischen Zeitung über die Homogenität der Freiburger Szene. Diese habe sich am letzten Freitag zu einer kuriosen Veranstaltung an der KTS-Baustelle eingefunden. Kurios jedoch eher das, was die BZ-Redakteurin Petra Kistler aus der allfreitaglichen KTS-Fete machte. Ein Studiogespräch über die Ereignisse vom Freitag. Und neben diesen drei Infobeiträgen heute etwas mehr Musik. Vergangenen Samstag hat es in der Freiburger Innenstadt eine von Kurden organisierte Demonstration für ein unabhängiges Kurdistan gegeben. Etwa 700 Demonstrierende sollen sich beteiligt haben. Die Demonstration ist zu sehen im Zusammenhang mit dem 15. August 1984, der als Beginn des bewaffneten Widerstandes gegen die türkische Armee gesehen werden kann. Ein weiterer Anlass waren blutige Angriffe der türkischen Armee auf die ostanatolische Stadt Schirnak vor wenigen Tagen, bei denen mehrere Menschen getötet wurden. Am vergangenen Sonnabend dann hat es in Paris, Straßburg und bundesdeutschen Städten Demonstrationen gegeben. Mit einem Teilnehmer der Freiburger Demonstration sprachen wir heute Nachmittag. Mir sitzt jetzt ein Teilnehmer der Demonstration vom vergangenen Sonnabend hier in Freiburg gegenüber, einer Anti-Türkei-Demonstration, die sich für die Befreiung Kurdistans ausgesprochen hat. Kannst du kurz zusammenfassen, welches der Anlass der Demonstration am vergangenen Sonnabend hier in Freiburg gewesen ist?
Ja gut, ich möchte ganz konkret diesen Anlass dieser Demonstration erklären. Natürlich, dieses ganze Geschehnis in den letzten Tagen stehen in bestimmten politischen Hintergründen. Also seit 18. August dieses Jahres, türkische Staat hat in kurdischen Stadt Schirnak einen Massaker angerichtet. In Schirnak leben etwa 25.000 kurdische Menschen. Türkische Staat hat diese diese Schirnak-Massaker so vorbereitet. Sie haben Propaganda gemacht, überall in Medien, in auch internationale Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, die PKK-Guerilleros haben Schirnak überfallen und in der Stadt befand sich angeblich 1000 bis 500 PKK-Guerilleros und dass sie überall angeschossen haben, die staatliche Einrichtungen, und dabei sollte vier Sicherheitskräfte getötet waren. Das war die türkische Version, und deshalb haben sie mit Tausenden mit Soldaten ganz Schirnak umkreist, aus der Luft und Land mit gepanzerten Fahrzeugen, 3 Tage lang Stadt bombardiert. Inzwischen kamen authentische Berichte aus türkischen Presse, aber auch internationalen Presse, dass jetzt 2/3 der Schirnak zerstört wurden und dass kein Haus gibt, wo nicht geschossen wurde.
Der 15. August ist ja aber auch noch auf andere Weise ein bedeutsamer Tag für die Befreiungsbewegung Kurdistans gewesen. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Ja, bevor ich das sage, ganz kurz möchte ich sagen, dass die PKK hat es dementiert, dass sie Schirnak nicht überfallen haben. Und das zeigt wieder, dass türkische Staat kurdische Frage mit Gewalt und Massaker und Pogrom lösen möchte. Soweit jetzt zu 15. August, ja. Um 1984, 15. August, wurde kleine Guerilla-Einheiten in Kurdistan, Erhut und Şemdinli, die Ortschaften, überfallen und türkische Militär beschossen, und haben sie damit kurdischen nationalen Befreiungskampf eröffnet. Also in jedem Volk, in jedem Land, wo Befreiungsbewegung gab, gab es diese Geschichte, erste Schuss. Und das ist dieser 15. August. Und in diesem Jahr, 15. August, bedeutet viel mehr, denn 8 Jahre Kampfesjahr ist vorüber, 9. hat begonnen. Und türkische Staat hat gesagt, dass sie diese Banditen, diese sogenannten Banditen, in 72 Stunden fertig machen würden, aber es ist inzwischen 9 Jahre her. Im Gegenteil, das ganze kurdische Volk unterstützt und will die Unabhängigkeit. Heute der türkische Staat kann nicht mehr unterscheiden, wer Guerilla oder ein normales kurdischer Mensch ist.
Wie viele Leute haben denn hier in Freiburg an der Demonstration teilgenommen?
In Freiburg könnten, wenn wir genügend Zeit hätten, könnten hier vielleicht 5.000, 6.000 kurdische Menschen laufen, aber in 15 Stunden wurde diese Entscheidung getroffen, um eine Demonstration zu machen, und über 700 Leute haben sich beteiligt, also ausschließlich kurdische Menschen. Am Anfang der Demo waren etwa 30 deutsche Menschen dabei, sich solidarisiert haben, aber im Laufe der Demonstration es hat sich halbiert. Also es waren keine Unterstützung von deutsche demokratischen, linken, fortschrittlichen, revolutionären Öffentlichkeit. Wir haben keine Unterstützung bekommen.
Ja, wussten die denn überhaupt davon, wenn ihr so kurzfristig die Demonstration, also euch erst entschlossen habt, eine Demonstration abzuhalten?
Also das spielt Rolle, dass es so kurzfristig geplant war, aber in Radio Dreieckland wurde es bekannt gemacht, Freitagabend und außerdem wurden massiv Flugblätter verteilt. Zum Beispiel, es gab eine Fete in Wilhelmstraße, da eine Menge antifaschistische jugendliche Menschen waren da. Die haben es auch gewusst. Also es spielt Rolle, dass die viele nicht gewusst haben, aber so 30 Leute, das ist lächerliche Zahl, dass sie sich mit kurdischen Befreiungsbewegungen sich solidarisieren.
Soweit das Interview, soweit ein Interview zu der Anti-Türkei- und Pro-Kurdistan-Demonstration vom vergangenen Sonnabend hier in Freiburg anlässlich des Jahrestages der Entstehung der kurdischen Befreiungsorganisation und anlässlich der Auseinandersetzungen in Türkisch-Kurdistan um die Stadt Schirnak vor wenigen Tagen. Es geht weiter im Mondtagesinfo mit ein wenig Musik und danach wird dann folgen ein etwas längerer Bericht über die Ereignisse um die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Rostock vom vergangenen Wochenende.
Hoffnung, kehrt zurück, nimm die Schaufel in die Hand, rass dich.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. August 1992.
Was soll ich denn machen? Ich habe beim Ministerium Verstärkung angefordert. Jammert Polizeieinsatzleiter Schnaubert und muss tatenlos zusehen, wie sich 1000 Faschos am Rasthof Hermersdorfer Kreuz versammeln, um gemeinsam zum Rudolf-Hess-Gedenkmarsch aufzubrechen, der schließlich unter Beteiligung von 2000 Neonazis, Skinheads und Hooligans im thüringischen Rudolfstadt stattfindet. In Sechserreihen ziehen die Faschos ungestört durch das Städtchen, während die Bullerei im Bayerischen Hof 93 Antifaschistinnen festnimmt, die, laut Taz-Bericht, eine Stunde lang mit auf den Rücken gefesselten Händen und Kopf nach unten auf dem Boden liegen, während sie Beamte mit gezückten Pistolen bewachen. So geschehen am 15. August. Nur eine Woche später ein Fasche- und Bullenaufmarsch ganz anderer Art, diesmal etwas nördlicher und von anderer Qualität. Wieder Faschos, die ungestört ihr Ding durchziehen, massives Polizeiaufgebot, die dem Ganzen zuschauen und Antifas, gegen die repressiv vorgegangen wird. Und eine Menge gaffender Schaulustiger, die klatschend und johlend zuschaut, denn es geht um Flüchtlinge und um AusländerInnen und da ist sich des deutschen Seele seit Hoyerswerda einig. Sie müssen raus. Zu den Ereignissen selbst. Etwa 150 Faschos, von der Presse verharmlosend Randalierer bezeichnet, hatten seit Samstagabend versucht, gewaltsam in die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen Mecklenburg-Vorpommerns einzudringen, welche im Rostocker Neubaugebiet Lichtenhagen liegt. Weit mehr als 1000 ZuschauerInnen feuerten die Angreifer an, riefen ausländerfeindliche Parolen. Die Bullerei war mit 150 Mann vor Ort, um ein Eindringen in die Unterkunft zu verhindern. Zu wenige. Die Belagerung setzte sich bis Montag früh fort. 13 Beamte wurden verletzt, 80 bis 120 Antifas wurden verhaftet, als sie von einer Kundgebung vor dem Wohnheim zurückkehrten, die gestern um Mitternacht spontan gemacht wurde. Einen genaueren Bericht über den Ablauf gibt jetzt ein Mensch, der gestern Abend in Rostock-Lichtenhagen dabei war.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag haben jeweils ca. 2000 Bürgerinnen und Bürger, an die 500 Rechte, Hooligans, Skinheads, Jugendliche angefeuert, das Flüchtlingsheim, das zentrale Flüchtlingsheim für Mecklenburg-Vorpommern anzugreifen. Das Heim ist das zentrale Sammellager für Mecklenburg-Vorpommern, wo die Flüchtlinge vom Land Mecklenburg-Vorpommern an die Stadt Rostock weitergeleitet werden und von Rostock aus übers Land wieder neu verteilt werden sollen. Täglich kommen ca. 80 neue Flüchtlinge, die auch nie länger als 2 Tage, so sieht es irgendwie das Konzept wohl vor, in dem Heim bleiben sollen und dann auf andere Lager verteilt werden sollen. Die Praxis wird allerdings seit ungefähr 1-2 Wochen nicht mehr eingehalten. Das heißt, die Stadt Rostock verteilt die Flüchtlinge nicht weiter, sodass das Heim übergequollen ist und die neu ankommenden Flüchtlinge dort vor dem Heim einen 10-stöckigen 3-Gebäude-Komplex kampieren mussten. Das hat zu unhaltbaren hygienischen Zuständen vor diesem Plattenbauhochhausviertel da geführt. Ende letzter Woche wurde dann über die lokale Ostsee-Zeitung dazu aufgerufen, das Asylproblem so wörtlich selber in die Hand zu nehmen. Für Samstag wurde per Anzeige zu einer Demonstration gegen das deutsche Asylrecht aufgerufen, an der sich ca. 300 bis 500 Leute beteiligt haben. Im Anschluss an diese Demonstration kam es zu ersten Ausschreitungen vor dem Heim von ca. 150 rechtsradikalen Jugendlichen, Skinheads und Hooligans, die versuchten, das Heim zu stürmen. Dieser Versuch wurde durch die Flüchtlinge aus Vietnam, Roma und Sinti zurückgeschlagen. Die Polizei hat sich während der ganzen Zeit zurückgehalten, hat die ganze Situation nur beobachtet und das Ganze gezielt eskalieren lassen. Das Ganze eskalierte dann so weit, dass zeitweilig bis zu 2000 Anwohnerinnen dem Mob von 500 Skins, Hooligans und Neonazis Beistand leisteten. In der ersten Nacht endete das Ganze erst zwischen 5 und 6 Uhr am Sonntagmorgen. Am Sonntagmittag begann die Situation bereits am Mittag wieder sich zu eskalieren. Circa 100 Jugendliche ergriffen erneut das Heim an, beziehungsweise die Polizeiketten, die dort vorstanden. Es gelang ihnen, in das Foyer, in die Pförtnerloge des Heims zu gelangen. Es war von dort aus nur noch ein Hilferuf des Pförtners an das Jugendzentrum möglich, der dann mittendrin abgebrochen wurde. Das Ganze entwickelte sich dann zum Abend wieder zu einem wahren Volksfest für die Leute, die dort in dem Wohnsilo, in dem Wohnghetto wohnen. Es war alles zwischen 10 und 70 Jahre Altersstufen auf den Beinen, um zu gaffen oder zu unterstützen. Es wurden da kistenweise Molotow-Cocktails in unmittelbarer Nähe der Polizeiabsperrung abgefüllt, zum Teil sogar vorgefertigt, aus dem Kofferraum der angereisten Rechtsradikalen geschleppt. Der Einsatzleiter vor Ort, ein Herr Voite, erklärte am Telefon, das sei Bürgerkrieg und er stelle seinen Beamten frei, zu gehen. Etliche Polizisten wurden in den letzten zwei Nächten verletzt, davon einer schwer, mit inneren schweren Verletzungen, mit einer Eisenstange. Im Laufe des Sonntag wurden aus allen größeren norddeutschen Städten wie Hamburg, Lübeck, Kiel und auch Berlin Leute mobilisiert, um nach Rostock zu kommen und das Flüchtlingsheim zu verteidigen, das Flüchtlingsheim zu schützen. Es gab im Laufe des Sonntagabends mehrere Versuche, diesen Bürger- und Faschistenmob anzugehen, welche aber leider scheiterten, da es den ca. 150 bis 200 Leuten unmöglich schien, gegen 2000 Menschen einzuschreiten. Gegen 1 Uhr ist erneut ein Konvoi von ca. 200 Leuten vom Rostocker Jugendzentrum nach Lichtenhagen gefahren. Ein Teil der Leute hat dort eine Kundgebung abgehalten, ein anderer Teil hat versucht, auf andere Art und Weise vor Ort praktisch zu intervenieren. Die zwischenzeitlich per Hubschrauber eingeflogenen Polizeikräfte aus Hamburg oder Norddeutschland nahmen dann 120 antifaschistische Leute fest. Die Leute kommen aus Rostock, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, zum Teil sogar aus Karlsruhe. Sie wurden zum Teil an der Kundgebung festgenommen, zum Teil an den geparkten Autos erwartet von den Polizeikräften oder auf dem Rückweg in die Innenstadt aus den Autos geholt. Alle Leute wurden erkennungsdienstlich behandelt und werden dort in der Gefangenensammelstelle im Hof gehalten. Vorwürfe lauten Landfriedensbruch sowie Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Bis heute, Montag 13 Uhr, waren 80 Leute namentlich bekannt.
Zur Situation der Verhafteten in Rostock lautet die aktuelle Info vom Infotelefon Kiel, das eigens dafür eingerichtet worden ist, folgendermaßen.
Zahl der Festnahmen, die ist irgendwie unklar. Die schwankt zwischen 80 und 120. Es sind drei Leute um Viertel nach drei ungefähr rausgekommen. Und die sind ED behandelt worden, also mit Fotos. Und die alle anderen sollten auch noch ED behandelt werden und die hatten sich aber komplett geweigert. Die Leute wurden alle einzeln verhört, bis auf 20, 30 ungefähr, die mit Faschos und verhafteten Bürgern zusammen in der Turnhalle im Knast untergebracht sind, sind alle anderen seit gestern Nacht auf dem Gefängnishof. Es gibt bisher keine Vorführung vor den Haftrichter.
Während die festgenommenen Faschos zur Stunde wieder freigelassen werden, werden die Antifas weiterhin festgehalten, da sie sich kollektiv weigern, erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Die Belagerung des Wohnheims hatte auch in Rostock selbst eine Vorgeschichte. Dazu nochmal unser Informant aus Rostock.
Es war bislang den politisch Verantwortlichen nicht möglich, genügend Beamte zum Schutz des Heimes aus anderen Bundesländern anzufordern, was allerdings bei einer DVU-Kundgebung vor einigen Wochen anscheinend kein Problem war. Da war die Stadt vollgeschissen mit Bullen und die antifaschistischen Leute wurden dort durch die Stadt geprügelt, wie man es aus Rostock bis dahin noch nie gesehen hat.
Bei dem genannten Vorfall handelt es sich um die Gründungsveranstaltung der Deutschen Volksunion, kurz DVU, im Hanseclub am 13. Juni in Rostock. Während DVU-Chef Frei unter Polizeischutz zum Versammlungsort geleitet wird, macht die Bullerei Jagd auf die auch von DGB, Jusos und Bündnis 90 mitorganisierte Gegendemonstration. Diese wurde gewaltsam von den Bullen auseinandergetrieben, als sie den Faschos nicht den Weg freigeben wollte, Prügelnde Greiftrupps trieben die Antifaschistinnen vom Platz, verfolgten sie bis in die Innenstadt. 22 Menschen wurden verhaftet, viele verletzt. Reaktion der Politiker vor Ort auf diese Belagerung sehen wie folgt aus.
Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lothar Kupfer, war zu den Vorfällen zu hören, er könne die Rechten vor Ort ja verstehen. Zudem sei es beschlossene Sache, das Heim zum 1.9. zu schließen. Dann machte er sich die Meinung des Pöbels vor Ort zu eigen, indem er es ebenfalls unmöglich fand, dass deutsche Polizisten gegen Deutsche eingesetzt werden, um Ausländer zu schützen. Der Innenstaatssekretär des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat vollstes Verständnis für den Mob. Zitat, den Bewohnern ist in letzter Zeit viel zugemutet worden.
Zur Situation im und des Asylbewerberheimes in Rostock sprachen wir auch heute Nachmittag mit den Ausländerbeauftragten der Stadt Rostock, Wolfgang Richter.
Wir hatten also im Frühsommer die Situation, dass es also sporadisch dazu kam, dass keine Personen, die also Asylantrag stellen wollten, mehr aufgenommen werden konnten. Dass also zum Beispiel dann Freitagnachmittag gesagt wurde, es kann nicht mehr aufgenommen werden. Wir haben dann also in solchen Fällen erreicht, dass wir in Notquartieren in Rostock die Leute untergebracht haben. Das war also zunächst sporadisch der Fall. Dann nahm der Zustrom der Direktbewerber immer weiter zu. Und es zeichnete sich ab, dass also mit solchen Spontanaktionen dem Problem nicht beizukommen war. Und dann ist es also möglich gewesen, ein größeres Notquartier am Rande von Rostock zu schaffen. Und mit diesen 600 Plätzen hofften wir, diesen Termin 1. September, zu dem also zum damaligen Zeitpunkt schon die Verlegung der zentralen Anlaufstelle dort aus Lichtenhagen heraus vorgesehen war, mit diesen 600 Plätzen Notquartier abzudecken war. Aber es hat sich gezeigt, dass auch binnen ganz kurzer Zeit diese Plätze belegt waren. Und in den letzten Wochen hat sich also eine Situation ergeben, wo ich denke, die Stadt einfach auch überfordert eben Menschen nicht mehr unterbringen konnten, sodass sie also nachts über und auch am Tage dann um dieses Gebäude herum gelagert haben und das natürlich zu einer sehr starken Beeinträchtigung der Bewohner, die daneben anwohnten, geführt haben. Also falsch wäre zu sagen, eben durch das Verhalten der Roma sind diese Probleme entstanden. Ich hatte ja schon vorher geschildert, wie diese zentrale Anlaufstelle dort angelegt ist und was es also für äußere Probleme da gab.
Diese sahen so aus, dass das Flüchtlingswohnheim in Rostock-Lichtenhagen mit 300 Plätzen überbelegt war und von daher Männer, Frauen und Kinder gezwungen waren, tagelang im Freien vor der Aufnahmestelle zu kampieren. Dazu kamen täglich 80 neue AsylbewerberInnen, vor allem aus Polen und Rumänien, die natürlich auch kein Unterkommen im Haus fanden. Wie weiter nun? Obwohl schon einige Flüchtlinge von dort weggeschafft worden sind, bleibt die Situation dramatisch. Die dortige Antifa ist überfordert.
Seit den heutigen Mittagsstunden scheint die Situation vor Ort wieder zu eskalieren. Mehrere Jugendliche, an die 100, wie war im Fernsehen zu sehen, versuchen wieder in das Heim zu gelangen und liefern sich wiederum eine Schlacht mit der Polizei. In allen norddeutschen Städten wird weiter mobilisiert, um die Flüchtlinge zu schützen.
Gab es also vor einer Stunde sah es halt so aus, dass da ungefähr 50, vielleicht auch ein paar mehr Faschos aufgehalten haben. Es sind ziemlich viele Bullen noch da. Im Stadtgebiet fahren mehrere Faschos mit Fahrrädern rum. Irgendwie die Faschos werden aus dem Knast jetzt rausgelassen. Also manche sagen, es geht halt heute noch mehr los als die anderen Tage. Und andere meinten aber, dass in der Woche ist, wären viele jetzt nicht mehr da, so vom aktiven Kern. Naja, momentan sieht das halt so aus, dass ziemlich wenig Leute, also von den Rostockern sind ein großer Teil, also viele auch verhaftet worden. Dass wir jetzt mit dem Rest der Leute versuchen, den ganzen Organisationskram zu machen. Das sind jetzt einige Leute von auswärts noch hier. Und die sind damit beschäftigt, jetzt Knast draußen rumzufahren vorm Heim, zu gucken, was da passiert. Und ja, dann das war es schon alles. irgendwie die Autos von den Leuten, die stehen überall noch rum, irgendwie fehlen Autoschlüssel, irgendwie fehlen haufenweise Leute und also es ist schon ganz schön Chaos so.
Von euch aus ein Kontakt, eine Kommunikation mit den Flüchtlingen, die drin hocken?
Ja, ja. Also wir waren auch die ganzen Tage über mit drin.
Soweit ein vorläufiger Bericht von unserem Informanten, einem Antifa aus Rostock. Zuletzt noch ein Blick auf andere Soli-Aktionen in anderen Städten, nochmal vom Infotelefon aus Kiel.
Also das ist so, dass heute in verschiedenen Städten einiges läuft. Es läuft in Norderstedt schon den ganzen Tag über eine Flugplatzverteilaktion. Um 19 Uhr ist eine Demo. In Neumünster und Rendsburg gibt es ein Plenum, wird an der Demo überlegt. Aus Berlin soll um 17.30 Uhr ein Konvoi starten, nach Rostock hin. Gleichzeitig eine Kundgebung auf dem Alexanderplatz sein. Es gibt in Frankfurt am Main eine Demo um 6:30 heute. In Hamburg weiß ich bisher nur von einem großen Plenum. Und in Kiel gibt es eine Demo.
Ja, soweit der Beitrag über die aktuelle Situation und die Auseinandersetzung in der Hansestadt Rostock vom vergangenen Wochenende und vom heutigen Tage. Ein Teil des Endes der Kassette hat sich eben aus technischen Gründen wiederholen müssen. Für Anrufe von eurer Seite steht euch das Studiotelefon zur Verfügung mit der Nummer 0761 für Freiburg und der Studiorufnummer 31028 31 028.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. August 1992.
Fabriken, wo keine Arbeit hat. Der Hafen ist verlassen, hoffnungslos. Er dreht hier noch durch, was mach ich bloß? Er hängt den ganzen Tag rum, gehört nirgendwo hin. Eins ist ihm klar, alles läuft ohne ihn. Da will er wenigstens Fan sein vom Fußballverein. Wenigstens stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Und gegen Ausländer sein ist auch schon mal was. Endlich weiß er wohin mit all seinem Hass. Zuerst zog er bloß mit der Flagge zum Spiel, bis er irgendwann zuschlug. Vom Opfer zum Täter ist ein kleiner Schritt. Noch gestern ein Nichts und heute marschierst du mit. Bist ein armes Kind, bist ein dummes Kind. Heute stolperst du mit. Im Kopf und nichts in der Hand. So bleibt er ein Fremder im eigenen Land. Dann brüllt er scheiß Kanaken, das ist mein Deutschland. Und schmiert Hakenkreuze an die Ghettowand. Ihn zu kriegen, dazu gehört nicht viel. Wenn einer kommt und verspricht ihm ein Ziel, irgendein krankes Ziel, nur für einen Tag oder zwei oder tausend Jahre, dann ist er dabei. Vom Opfer zum Täter ist ein kleiner Schritt.
Der Bau der Kultur- und Tagungsstätte, kurz KTS genannt, voran. Doch auch der Widerstand gegen sie hört nicht auf. Protest lässt sich offenbar weder durch Kriminalisierung noch durch Diffamierung unterdrücken. Okay, nun fange ich nochmal neu an. Das ist live. Obwohl von keiner Mehrheit legitimiert, obwohl von niemandem gewünscht noch gewollt und allen Menschen hier nur Ärgernis, schreitet der Bau der Kultur- und Tagungsstätte, kurz KTS genannt, voran. Doch auch der Widerstand gegen sie hört nicht auf. Protest lässt sich offenbar weder durch Kriminalisierung noch durch Diffamierung unterdrücken. Wurden KTS-GegnerInnen gestern noch als potenzielle Mörder bezeichnet, rangieren sie, laut heutiger Ausgabe der Badischen Zeitung, als gelangweilte Indianer, deren politische Anliegen, Zitat, freilich nicht allzu ernst genommen werden kann. Allzu ernst nimmt es die Badische Zeitung offenbar auch nicht mit ihrer Berichterstattung über das, was sich am vergangenen Freitag in Freiburg tatsächlich ereignet hat. Eingeladen wurde nämlich wieder einmal zu einer Anti-KDS-Party an der Baustelle Wilhelmstraße, Ecke Sedernstraße. Und bevor wir jetzt auf die KDS-Party vom vergangenen Freitag kommen, wollen wir nochmal ein bisschen zurückgucken auf die vergangenen KDS-Partys. Das war nämlich nicht die erste. Dazu begrüßen wir jetzt einen Studiogast, der an einigen dieser Partys teilgenommen hat. Kannst du vielleicht mal sagen, was auf den vorherigen Partys so passiert ist?
Ja, so ungefähr. Also ich war selber auch nicht auf allen. Aber das war jetzt die, ich glaube, 6. Anti-KTS-Party und angefangen mit der ersten hat es eigentlich ganz witzig. Da waren auf der ersten Anti-KTS-Party überraschend viele Leute da, also mehr wie gedacht, auch von Bullenseite gedacht. wo die Idee anscheinend schon begeistert hat, so ein bisschen politischen Protest zu verbinden mit was, was Spaß machen kann, mit was, wo ein bisschen ein Programm in Aussicht gestellt ist, und sei es eben nur Getränkeverkauf, Musik, und dann mal schauen, was kommt. Und ja, bei der ersten Party da waren eigentlich recht wichtige Elemente für so eine Art von Widerstand da und sind umgesetzt worden. Also zum Beispiel hat man sich die Straße genommen, die da zur Verfügung gestanden ist. Die war da, weil die Polizei halt nicht so massiv präsent war wie die nächsten Male. Deswegen konnte man sich da breit machen, und da sind dann ein paar Absperrungen hin und her gezogen worden, und die Leute sind hin und her gelaufen, haben sich dann auch die Baustelle angeschaut und haben da auf allen möglichen Unsinn getrieben, zum Beispiel ein Bauschild abgefackelt. Und das hat ziemlich Spaß gemacht auch. Dann, das ist auch hinlänglich bekannt, ist ja auch in der Presse gewesen, die nächsten Partys sind dann anders verlaufen. Zum Beispiel hat sich die so eine Gegenüberstellung von den Bullen auf der einen Seite und uns auf der anderen Seite dann mehr in den Vordergrund gedrängt. Das hat der Sache eher einen Spaß rausgenommen, auch wenn in der BZ heute genau das Gegenteil drinsteht. Aber das wird dann schon unlustiger, wenn die Polizei da in Spalier dasteht mit Schildern und Knüppeln und Helmen. Und naja, so ging es dann weiter. Die letzten Partys sind auch eher abgebröckelt. Zwischendrin haben die Bullen auch Hatz gemacht auf Leute, die bei den Partys teilgenommen haben, haben geprügelt, haben Leute festgenommen, wohl auch ziemlich willkürlich. Also da, wo es aber da ziemlich abgegangen ist, war ich nicht auf den Fäden. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Und die letzten zwei Partys haben wir dann nicht an der Baustelle stattgefunden, sondern mehr Wilhelmstraße, Belfortstraße. Und die Party am letzten Freitag sollte dann wieder direkt am Bauzaun stattfinden. Was ist da genau, was hat sich da ereignet?
Na, das hat um 9 angefangen, dann irgendwann kurz vor 9 ist einer von Bullen gekommen und hat halt gesagt, dass die Fete verboten ist und dass sie nicht stattfinden wird. Und dann hat mal trotzdem geschaut, was sich so machen lässt, und hat mal angefangen, Getränke zu verkaufen. Es sind auch recht viele Leute dazugekommen und haben sich das angeschaut oder sind stehen geblieben. Und man hat angefangen, mal ein bisschen was Fußball zu spielen oder auf der Straße zu stehen. Und Musik ist gelaufen. Und dann ist aber auch recht schnell die Reaktion von Bullen gekommen. Die sind dann aufgelaufen, haben eine Hundertschaft da gehabt, ungefähr. Und die haben sich dann aufgebaut, martialisch, mit Helmen und Schlagstöcken wieder, und haben dann halt erstmal gemeint, das mit dem Fußballspielen, das ist verboten. Dann haben sie gemeint, auf der Straße stehen ist verboten. Dann haben sie, wo so ein Dia-Vortrag auf dem Gehweg dann stattgefunden hat, sogar das gesagt, dass das, diese Veranstaltung nicht stattfinden darf. Es ist praktisch verunmöglicht worden, da halt irgendwas zu machen. Und es war klar, dass das halt schon knallen kann, wenn es da zur Konfrontation kommt, weil die sind massiv dagestanden und haben auch einen recht entschlossenen Eindruck gemacht. Und ja, man kann halt sagen, diese Form von politischem Protest, die ist einfach verboten worden.
Also diese Form von politischem Protest, das ist ja im Grunde auch eine Demonstration, also ein Demonstrationsrecht, was da quasi außer Kraft gesetzt worden ist an dem Freitagabend. Da ja von den Leuten oftmals auch keine Gewalt, und auch die waren nicht vermummt und auch gar nichts in der Art irgendwie vorlag.
Na, letzten Freitag war es ja oberfriedlich, da war ja, man ist auch schon auf das eingegangen, was von Bullenseite kam, weil man halt keine Schlägerei riskieren wollte. Aber das hat natürlich auch nichts genützt. Das,
Kommen wir jetzt mal zu dem Teil, der in der Badischen Zeitung nämlich nicht mehr beschrieben ist, merkwürdigerweise oder bezeichnenderweise. Das kam dann nämlich dann doch noch zu einer spontanen Demonstration in der Nacht.
Ja, die war gut. Es hat Spaß gemacht. Da sind so kleine Zettel rumgelaufen und sind dann Leute am Bertholdsbrunnen eingetröpfelt, und zwar ziemlich viele, so überraschend viele dafür. Das waren dort schon, na, ich weiß nicht, 150, 200, also überraschend viele dann, weil das sind sicher nicht alle hingegangen. Das war ja nicht angekündigt von irgendwelchen Leuten. Und da ist dann ein Redebeitrag gehalten worden, der das nochmal öffentlich gemacht hat, dass Anti-KDS-Partys stattfinden, aber verboten werden. Da ist dann noch was zugesagt worden zur Kriminalisierung und zum Verbot von dieser Art von Anti-KDS-Widerstand. Und dann ist mal die Kajo rauf und runter gelaufen mit lauten Parolen. Man hat da auch die ganze Straße für sich gehabt, und es ja, war ziemlich eindrucksvoll. Das war halt die allerbeste Stimmung. Und dann ist die Demo durchs Martinstor runter Richtung Friedrichsbau und hat sich da auch wieder aufgelöst und ist zusammen noch in den Stadtteil im Grün gegangen. Und dann war es vorbei. Und das ist, ja, die Bullen, die sind erst relativ später zugekommen. Und da waren wir schon am Gehen. Das ging dann relativ glatt.
Das hast du ja eben schon mal angedeutet, dass diese Form von Widerstand in Form von so einer abendlichen Party am Bauzaun vielleicht jetzt neu diskutiert werden müsste, ob das noch den richtigen Ausdruck hat. Ja, wie ist da gerade so der Stand der Diskussion darüber?
Gar nicht, weil, also das ist jetzt gerade mal 3 Tage her. Und davor war ja die Einschätzung noch verschieden. Also die einen haben gemeint, wenn man da jetzt mal größer mobilisiert wieder zu einer Anti-KDS-Party und viele Leute kommen, und ein Schwerpunkt eher von unserer Seite, soweit es nur irgendwie geht, versucht wird, darauf zu legen, dass eben ein Programm angeboten wird, dass man Dias zeigt, dass man Redebeiträge macht, dass man ein Hörspiel sendet und so, wenn man dem diesen Dreh gibt, dass man eben schaut, ob es möglich ist, diese Partys weiterzumachen. So, das war die eine Variante, die man schauen wollte, ob das möglich ist. Die andere war, dass die Einschätzung war, nee, die Partys, die werden einfach verboten. Und das scheint wohl auch richtig zu sein, so diese zweite Einschätzung. Und das wissen wir halt jetzt recht genau. Und ich denke, da haben wir aber noch nicht, da haben noch keine großen Diskussionen bislang stattgefunden, was man daraus folgern soll. Also man kann sagen, dass man sich auf der einen Seite, dass man sich einfach nichts verbieten lassen sollte von Staatsseite aus, was nicht einzusehen ist. Und deswegen macht man sie gerade weiter, die Partys. Oder man kann auch einschätzen, dass es ja real keinen Sinn macht. Es ist einfach schwierig, denke ich, auch Leuten zu vermitteln, dass sie auf diese Partys ständig kommen sollen, wenn dort nur der Ärger angesagt ist mit den Bullen. Und auf der anderen Seite wird die KTS munter weitergebaut, und da ändert sich dann auch nichts dran durch diese Fäden. Das ist was, wo man in nächster Zeit wohl drüber reden muss.
Ja, warten wir mal ab und gucken, was sich da noch tun wird in Zukunft. Also schönen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. August 1992.
hat sich Bob Glücksch, sehr wohl dann nervös in Ordnung.
So, kurz vor Schluss haben wir jetzt eben noch gehört, die russische Gruppe, Augenblick mal. Ja, die russische Gruppe Davai Rock'n'Roll. Da untersteht es nochmal auf Russisch, aber das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Das steigt auch meinen Horizont und mit dem Lied Bolzen rein. Gut, jetzt geht's weiter noch auf den letzten Sekunden mit den Veranstaltungstipps hier im Montagesinfo auf Radio Dreieckland. Und, ups, das war das Mikro. Und da gibt's als Musik untergelegt Keith Jarrett.
Zu den Veranstaltungshinweisen hier im Info. Und zwar sieht das diesmal sehr dürftig aus. Von daher erstmal nur ein musikalischer Veranstaltungshinweis. Heute spielt um 21 Uhr im Jazzhaus die Gruppe Cool and the Gang.
Musik könnt ihr auch hören im Radio Dreieckland später um 8 Uhr. Eine Sendung Global 3000, Sendereihe zum biologischen Determinismus, ist zwar eher klassisch, aber Thema, was ist der Mensch, Menschenbilder. Was ist der Mensch, Menschenbilder? Die vierte Folge der Sendereihe zum biologischen Determinismus, wie einige Menschen auf der Welt, ja uns, die Menschen, biologisch ableiten, von den Genen ableiten, die Gene als eindimensionales Informationsmuster beschreiben, von dem wir dreidimensionale Menschen, ja, oder vierdimensionale oder fünfdimensionale Menschen abzuleiten sind, Fragezeichen.
Was habt ihr da gemacht? Interviews oder Berichte?
Heute haben wir viele Zitate von Peter Singer aus dem Grundgesetz vermengt mit Musik und ja, hört einfach mal rein.
Ja, Einladung genug war das. Ja, und die Inforedaktion kann auch noch was in eigener Sache sagen, nämlich zum morgigen Dienstagesinfo, natürlich alles unter Vorbehalt. Folgende Themen sind dort geplant, und zwar soll eingeladen werden oder interviewt werden Wolfgang Roth zu einem Seminar über Pädagogik innerhalb der Familie, über antiautoritäre, nicht Beziehung, sondern Erziehung. Des Weiteren ist geplant ein Beitrag, ein Studiogespräch mit einer Frau von der Stelle oder von einer Diskussionsveranstaltung, die morgen Abend stattfinden wird, über Vergewaltigung, unter Strafestellung von Vergewaltigung in der Ehe. Des Weiteren ist geplant ein Beitrag, was bedeutet die Privatisierung der südbadischen Busgesellschaft, was für Auswirkungen kann das haben. Dann ein Beitrag über das Theaterfestival und über Peer im Elsass und wahrscheinlich auch, so wie die tagespolitischen Ereignisse sind, wieder was über Rostock.
nochmal einen Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Es ist wieder einmal soweit, die Chance für alle Neuen in Redaktion von Radio Dreiklang. Es gibt nämlich wieder einen Einführungsworkshop. Der findet statt am Freitag vom 4. September an bis Sonntag, den 6. September, also in 14 Tagen. Und auf diesem Einführungsworkshop gibt es Informationen über die Geschichte von Radio Dreiklang. Wird in journalistische Gestaltungsformen eingeführt. Es gibt eine Einführung in die Studietechnik, Benutzung der Archive, Musik und Sprache in Radio Dreiklang. Und auch soll es gehen über Konzeption und Erstellung einer Sendung. Wenn ihr also Lust habt, hier mal reinzuhören oder vielleicht auch mal sogar Bock habt, hier eine Sendung mitzumachen oder einen Beitrag mitzumachen, dann solltet ihr euch anmelden bis Montag, den 31. August. Dann könnt ihr teilnehmen an diesem Workshop. Die Nummer, unter der ihr euch anmelden könnt, ist die 31028 oder auch die 32324.
Okay, die Musi ist zu Ende, die Sendung auch fast. Fehlt noch die Verantwortlichkeit für den heutigen Montags-Infoabend. Die lag bei Bernd und
bei Arthur.
Okay, das war's.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.